Liebe Gemeinde, heute machen wir Fortsetzungen, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Wir sind in der Bergpredigt, der wohl berühmtesten Rede, die jemals gehalten wurde. Wenn ich jetzt mal so rumfragen würde, was steht denn da drin, was wisst ihr, was wissen wir? Vielleicht kämen da Antworten wie, liebe deine Feinde, gib denen, die dich darum bitten, such nicht dein eigenes Wohl zuerst, ihr sollt immer die Wahrheit sagen, ihr sollt vergeben, sorgt euch nicht, sondern vertraut. Jesus konnte schon Forderungen stellen, die einen verblüffen. Wie soll das denn gehen, bitte, Feinde lieben, nicht vergelten, auch politisch, als Lösung für Israel und Russland und für die Konflikte, die wir so haben? Schön wär's, aber wie soll das denn bitte schön klappen? Liebe Gemeinde, die Bergpredigt, die schont uns nicht. Die zeigt uns, wie wenig wir so leben, wie Jesus sich das vorstellt. Sie erinnert uns und zeigt uns immer wieder neu unsere Grenzen auf. Sie ist wie so ein Traum von einer anderen Welt. Die Ellenbogenmentalität, die wir kennen, erst komme ich, dann kommt ganz lange nichts mehr und dann komme nochmal ich. Wie wir Recht haben wollen, wie wir uns durchsetzen wollen, das stellt sie ganz schön in Frage. Kann es nicht auch anders gehen? Und Jesus findet, ja, es geht anders. Und er zeigt Wege auf. Allerdings, bevor er uns die Augen öffnet für diese ganz andere Welt, beglückwünscht er uns. Die Seligpreisungen, die haben wir gerade gehört, diese 8 kurzen, knappen Beglückwünschungen, die sind sozusagen das Vorwort der Bergpredigt, der Schlüssel, um Jesus zu verstehen. Bevor er uns sagt, wie das Leben besser gelingen kann, nimmt er sich Zeit für Glückwünsche. Erst der Zuspruch, erst die Gnade, erst die Zusage und dann der Anspruch. Ich finde, das ist ganz schön schlau, denn wer sich bejaht weiß, wer sich angenommen weiß, dem fällt es auch leichter, etwas zu tun. Wir haben die Seligpreisungen letzte Woche schon gehört, Glückwünsche an eine ganz bestimmte Gruppe Mensch, und wir sehen sie hier nochmal. Das sind die Armen im Geist, also es ist hier fett gedruckt, die Armen im Geist, die Trauernden, die Machtlosen, die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die sollen satt werden. Denjenigen, die im Geist arm sind, denen, die nichts vorzuhaben, verheißt Jesus, Gott ist auf eurer Seite. Der Himmel über euch ist offen, über euch Armen, über euch Unterdrückten, über die Macht und Rechtlosen. Über euch geht der Himmel auf. Ihr habt bei Gott einen ganz besonderen Platz, nicht immer bei den Menschen, aber bei Gott schon. Und alle sollen das wissen. Arm sein im Geist, manchmal spiritualisieren wir das. Ich habe zwar alles, mir geht's gut, aber innerlich, da bin ich ziemlich arm. Mir mangelt es an hellen Gedanken, an guter Laune, an Einsicht. Das mag gar nicht so falsch sein. Auch Reiche, auch Wohlhabende können durchaus arm und bedauernswert sein. Aber die Begriffe, die Jesus hier verwendet, sind eindeutig. Er wendet sich an Menschen im absoluten Elend. Arm sein war ein Schicksal, dem man nicht entfliehen konnte. Armut wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Sind die Eltern arm, dann sind auch die Kinder arm. Und deine Kinder werden wieder arm sein. Da ausbrechen? Unmöglich. Diese so Armen sind materiell, seelisch, körperlich ausgelaugt. Denn es kostet Kraft, ständig fürs Nötigste zu sorgen. Keine Hoffnung auf Ausgleich der Willkür der anderen, der Wohlhabenderen, der Mächtigen ausgesetzt. Und diese Menschengruppe preist Jesus selig und sagt ihnen zu, euch gehört das Reich Gottes. Jesus stellt sich ganz auf ihre Seite. Er spricht ihnen Gottes ungeteilte Aufmerksamkeit zu. Der ist für euch da. Und weil das so ist, seid ihr zu beglückwünschen. Gott kehrt die Maßstäbe um. Jesu Worte sind dabei reine Versprechen, reine Zusagen. Die sind an gar keine Erwartung geknüpft, an keine Gegenleistung, wie das gilt natürlich erst, wenn du genügend glaubst oder das gilt erst, wenn du deine Sünden bekennst oder ein bisschen bemühen musst du dich schon. Nein, Gott sagt, gerade euch sehe ich an und nehme ich wahr. Für euch bin ich da. Wenn wir die Seligpreisungen ein bisschen gliedern wollen, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, dann geht es in den ersten vier um das Hinsehen, um das Wahrnehmen, noch gar nicht darum, etwas zu tun. Sie sind Zuspruch. Gott sieht deine Not. Und für die, die nicht betroffen sind, die nicht arm und die nicht zerschlagen sind, heißt das, Gott sieht deren Not. Er sieht die Not derer, die arm sind und die nichts mehr zu hoffen haben. Hört diese Zusage Gottes an euch, wenn ihr selbst betroffen seid. Und hört diese Zusage für andere, wenn ihr satt und zufrieden und glücklich seid. Wir alle kriegen erst den Zuspruch in der Trauer, in dem Gefühl der Ohnmacht, in dem Unrecht, das oft zu übermächtig scheint. Und doch, wenn schon ich mich manchmal ohnmächtig und hilflos fühle, wenn ich mich selbst bedauere, wenn schon ich unter Unrecht und Unfrieden leide und das so empfinde, wie geht es dann erst den wirklich Armen? Liebe Gemeinde, hinsehen und ja wahrnehmen, sich berühren lassen, das fordert heraus. Jeden Tag und jetzt letzte Woche wieder werden wir ja mit schrecklichen Nachrichten geflutet. Der Krieg in der Ukraine, der einfach kein Ende nimmt, der Überfall der Hamas auf Israel, dessen Jahrestag sich zum ersten Mal in der letzten Woche gejährt hat. So unglaublich viel Leid für so viele unschuldige Menschen. Und diese unschuldigen Menschen gibt es auch in Gaza und im Libanon. Eine Therapeutin, die in der letzten Woche interviewt wurde, die sprach über die Geiseln, die schon seit einem Jahr in der Gewalt der Hamas sind. Und sie konnte kaum sprechen, weil sie so bewegt war. Wer diese Zeit übersteht, hat sie gesagt, wer diese Zeit übersteht und wer so misshandelt wird, wie man es vermutet, der ist nicht mehr therapierbar. Das kann nie wieder gut werden. Nie wieder. Viele andere Kriege, die Stürme, die Folgen des Klimawandels, die zunehmen weltweit. Am meisten davon betroffen sind die Armen. Die, die das mit auslösen, können sich feste Häuser bauen und Klimaanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen und Zäune, um Flüchtlinge zurückzuhalten. Ich weiß und ich kann das verstehen, dass viele von uns nur noch sehr dosiert Nachrichten sehen und wenn, dann auf keinen Fall vor dem Schlafen gehen, weil man das gar nicht mehr aushält, diese Spirale der Gewalt und keine Lösung in Sicht. Und es reicht doch schon das Leid und die Not vor der eigenen Haustür, in unseren Familien, in unserer Stadt, in unserem Land. Menschen, die diskriminiert werden wegen ihrer Herkunft, ihrer geschlechtlichen Orientierung. Es gibt verbale und körperliche Gewalt, Ausgrenzung, Abwertung von Minderheiten und Wehrlosen. Die Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Ich bin manchmal sprachlos und auch wirklich fühle mich da ohnmächtig, wenn man sieht, wie schnell da alles in Gefahr gerät. Die Menschenwürde, die Demokratie, die Toleranz, der Respekt, das, was ich für so selbstverständlich gehalten habe, plötzlich scheint das alles zu wanken und das ist ernst. Dahin sehen und das aushalten, das kostet Überwindung und das kostet Mut. Aber vergessen wir nicht, auf dem Hinsehen liegt eine Verheißung. Glücklich, selig soll der sein, der hinsieht, der wahrnimmt. Menschen, die hingesehen haben, die könnten davon erzählen, nicht nur von Trauer und Frust, auch von guten Erfahrungen, von dem Hauch von Glück, das sich ausgebreitet hat bei ihnen und bei denen, von deren Not sie sich haben anrühren lassen und aktiv geworden sind. Nur wer seine Augen und sein Herz nicht verschließt, der kann etwas tun. Und darum geht es in den nächsten vier Seligpreisungen. Wir sehen sie noch einmal kurz an. Wieder vier Glückwünsche und dieses Mal gehen sie an die, die etwas tun. Selig sind die, die barmherzig sind. Selig sind die, die ein reines Herz haben. Die, die Frieden stiften. Die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die barmherzig sind, die reines Herzen sind. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So heißt es in Psalm 103 und an vielen anderen Stellen, besonders in den Psalmen. Wer auf Gott sieht, wer ihn lobt dafür, wer er ist und wie er ist und was er ist, der wird verwandelt. Der wird von seiner Art gepackt. Der hat ein offenes, ein weites Herz für die, die seine Hilfe am dringendsten brauchen. Deshalb sind die zu beglückwünschen, die es machen wie er, die mit dem Herzen sehen und handeln. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Kennt ihr das? Dieses Gebet von früher. Ich habe das gebetet als kleines Kind. Meine Mama meinte manchmal, ja, musst mal deine schwarze Seele wieder ein bisschen säubern. Ja, mal ganz ehrlich, wessen Herz ist schon rein? Ein reines Herz aber scheint erstrebenswert. Denen wird Glück und Gutes versprochen. Selig sind, glücklich sind die, die reines Herzens sind. Ein reines Herz, das kann man nicht machen. Aber was lasse ich in mein Herz einziehen und was nicht? Welches Gedankengut, welche Meinungen, welche Gefühle kultiviere ich? Wem und was gebe ich Raum? Das kann ich schon beeinflussen, da kann ich darauf achten. Der Psalmbeter des 52. Psalms drückt sich so aus. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir, dass ich im Innersten auf das Gute setze, meinem Nächsten nicht schade, ihn nicht übervorteile, nicht auf seine Kosten lebe, nicht schlecht über ihn denke, ihn nicht abwerte, nicht hinterlistig bin, hochmütig oder falsch. Ich glaube, wir können manchmal ganz froh sein, dass wir unser Herz verbergen können, dass andere nicht zu tief hineingucken. Ein reines Herz haben, was passiert in unserem Innersten? Wer ein reines Herz hat, den wird es danach drängen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und Frieden zu stiften. Gerechtigkeit und Frieden, für Jesus sehr wichtige Themen. Frieden und Gerechtigkeit, das gehört untrennbar zusammen. Ohne Frieden keine Gerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Damit beginnt Jesus seine Rede und er beendet sie auch. Nach dem Reich Gottes sollen wir trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Wer das tut, ist klug, wie einer, der sein Haus auf den Felsen baut. Das gibt Halt bei Sturm und Wind. Wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir das glauben, dass Gott durch ihn geredet hat, dann sind wir alle dazu aufgerufen, zu helfen, dass Gerechtigkeit und Frieden sich ausbreitet. Dass Menschen in unserer Umgebung zufriedener werden und miteinander in Frieden leben. Dass Armut und Ungerechtigkeit gemindert werden. Manchmal, und das gebe ich zu, hat das seinen Preis. Barmherzig sein, das ist nicht immer milde Lächeln und Streicheleinheiten verteilen. Wer barmherzig ist, der kann sich ganz schön streitbar machen. Der wird manchmal verfolgt, weil er sich für den Frieden einsetzt. Wer Ungerechtigkeit anprangert, der macht sich angreifbar. Wer dagegen angeht, dass Menschen diskriminiert und ausgegrenzt und ihrer Würde beraubt werden, der stellt sich zur Disposition. Wer sich in seinem Ringen um Frieden nicht aufhalten lässt, der braucht Mut und ein Standing. Der wird auch mal unbequem. Glückselig sein, selig sein, das kostet. Wir merken daran, die Seligpreisungen, die sind nichts für Stubenhocker und Däumchendreher. Sie lassen uns einen Blick in das Herz Gottes tun und sie richten auf, gerade die, die ganz unten sind. Sie richten uns auf, wenn wir ganz unten sind, wenn wir mutlos sind, voller Sehnsucht. Aber so aufgerichtete Leute, die haben einen geraden Rücken, die haben Rückgrat, die sind gestärkt. Und die können losgehen. Die können dazu beitragen, dass die Menschen in ihrer Umgebung die Barmherzigkeit und Liebe Gottes entdecken. Die sind aufgerufen, den Menschen in unserer Umgebung die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu zeigen. Das ist unser Gemeindeziel. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und Jesus sagt, die werden belohnt werden, denn sie werden glücklich sein. Amen.